Vis-à-vis.
Wir stehen hier in der Innenstadt von Eberswalde an einer kleinen Parkanlage und hier ist eine etwa 3 Meter hohe Waschbetonmauer, die die Umrisse der ehemaligen Synagoge von Eberswalde markiert. Und innen drin wächst ein kleiner Wald. Frau Grünwald, was ist denn das für ein Konzept?
Das Konzept ist, dass wir hier vor einem Denkmal stehen mit Waschbetonwänden, die genau auf der Grundmauer der ehemaligen Synagoge stehen. Dieses Denkmal ist aber nicht so hoch, wie die Synagoge einst war und vollkommen zu, man kommt nicht hinein. Und es war vor vielen, vielen Jahren noch ganz leer und jetzt sehen wir hier viele wilde Bäume, die sich ausgesät haben und die diese Lücke füllen. Und das war auch das Konzept, also eine leere Hülle, weil es gab nach dem Krieg keine jüdischen Menschen mehr. Niemand mehr von der Synagogengemeinde lebte in Eberswalde, war noch hier. Und diese Bäume füllen diese Lücke sozusagen jetzt wieder aus mit Leben.
Und es wächst.
Genau, es wächst und erinnert auch in der Größe. Ne? Also die Bäume haben jetzt schon die Höhe der ehemaligen Größe auch erreicht. Also wir kriegen jetzt auch immer mehr dieses Gefühl von diesem zentralen Ort. Das war der wichtige Ort für die jüdische Gemeinde. Und ab 1933 sind ja die jüdischen Menschen aus Eberswalde zu großen Teilen nach Berlin gegangen, weil das Leben in einer Kleinstadt einfach überhaupt nicht mehr möglich war. Es war einfach unerträglich geworden. Ne? Und die Synagoge ist aber auch am 9. November 1938 angesteckt worden. Und am 10. November hat die jüdische Gemeinde oder der Rest, der noch da war, schon einen Brief bekommen von der Stadtverwaltung. Sie müssen das Gebäude, die Ruine sozusagen auf eigene Kosten schleifen lassen. Und wenn sie es nicht machen, dann kriegen sie eine Strafe. Also total perfide. Mhm. Und dann war im Dezember 1938 schon gar nichts mehr zu sehen von der Synagoge hier.
Wie groß war denn die jüdische Gemeinschaft in Eberswalde vor 1938?
Wir gehen so von 300 bis 500 Personen aus, denn nicht alle Menschen, die jüdisch waren, waren auch Mitglied der Synagogengemeinde. Wir haben also wirklich alle Namen einzeln zusammen recherchiert und sind jetzt circa bei einer Zahl von 400 bis 500 Personen. Davon gehen wir aus. Wir wissen, dass davon circa ein Drittel fliehen konnte und 2 Drittel in Konzentrationslagern umgekommen ist oder sich selbst das Leben genommen hat.
Sie haben im Laufe der letzten gut 20 Jahre, 23 Jahre, seit Sie angefangen haben mit dieser Initiative, sehr viele Stolpersteinverlegungen begleitet, initiiert. Was waren das für Familien, die hier gelebt haben?
Na, das waren hauptsächlich Kaufmannsfamilien mit kleinen Geschäften. Man hört ja sehr oft das Vorurteil, es waren also die reichen Fabrikbesitzer. Eberswalde hatte eine kleine, feine Gemeinde. Es waren häufig Schneider, die früher mal aus Osteuropa kamen. Und dann hatten wir hier Textilgeschäfte, Schuhgeschäfte. Das waren die meisten.
Und hier gab es auch eine Familie Kirsch.
Ja, hier gab es eine Familie Löwenthal, muss man sagen, weil Kirsch ist der spätere Name von Lilly gewesen, der Tochter der Familie Löwenthal, die ich wirklich durch einen ganz für mich sehr besonderen Zufall 2003 kennengelernt habe und mit der eigentlich alles anfing, die mir erzählt hat von ihrem Leben hier in Eberswalde und diese Begegnung hat dann zu dem geführt, was wir hier heute haben, nämlich doch eine fest verankerte Erinnerungskultur in der Stadt. Wir können auch gleich mal zu dem Standort der Stolpersteine Löwenthal Kirsch gehen.
Das machen wir jetzt. Jetzt stehen wir hier an der Ecke Schweizer Straße, ganz in der Nähe der Synagoge. Und hier sind 3 Stolpersteine für die Familie Löwenthal ins Pflaster eingelassen. Hermann Löwenthal, Lili Löwenthal und Hertha Löwenthal. Und die sind 1938 gemeinsam nach Australien geflohen.
Die Löwenthals, die waren schon seit dem frühen 19. Jahrhundert hier in der Region. Die waren alle Pferdehändler. Hermann hat sich aber entschieden, einen anderen Weg einzuschlagen. Er selber wurde Eisenwarenhändler. Der hatte hier in Eberswalde hinterm Bahnhof eine Eisenwarenhandlung und war da auch sehr erfolgreich und konnte sich dann in den 1920er Jahren hier an dieser Ecke das Haus kaufen. Aber im Rahmen der Weltwirtschaftskrise 1930 musste er das Haus dann an die Bank wieder abgeben, durfte aber weiterhin hier wohnen mit seiner Familie. Aber ab 1936 gab es dann schon erste Probleme für Juden. Da wurden schon Mietverträge gekündigt und auch Hermann Löwenthal bekam die Kündigung für die Wohnung und war dann sozusagen wohnungslos und zog dann mit seiner Familie in die Geschäftsräume seiner Eisenwarenhandlung. Das war aber natürlich gar nicht ausgelegt für eine Familie. Das waren einfach Büroräume und die haben da sehr beengt gewohnt. Und das war schon, glaube ich, für ihn und seine Familie so ein Zeichen, hier wird sich einiges verändern und wir müssen überlegen, ob wir überhaupt noch im Land bleiben können.
Ich spreche mit Ellen Grünwald, die seit über 20 Jahren in Eberswalde Erinnerungs- und Gedenkarbeit erarbeitet und organisiert. Frau Grünwald, 2003 hatten Sie dann diese denkwürdige Begegnung. Erzählen Sie mal.
Ja, 2003 klingelte es an meiner Tür. Eine Dame stand davor und fragte, ob sie mal in die Wohnung gucken könnte, weil sie hier gewohnt hätte. Und ich bat sie dann rein und sie erzählte, dass sie 1938 ganz schnell weg musste. Und da war mir eigentlich schon klar, dass sie Jüdin war und unfreiwillig sozusagen weg musste aus Eberswalde. Und ich habe sie dann gefragt, ob sie einen Kaffee trinken will. Das wollte sie aber nicht. Hat sich verabschiedet und ging. Und ich dachte, nee, halt, die kann ich jetzt nicht gehen lassen, die Frau hier. Ich muss jetzt hinterher. Und bin noch auf Socken hinterhergerannt und habe gesagt, warten Sie mal bitte, können wir irgendwie in Kontakt bleiben? Und dann begann eigentlich ein 7 Jahre andauernder Kontakt per E-Mail. Und dann hat sie mir also über ihre Geschichte erzählt. Aber das Kuriose war, sie wusste gar nicht so viel über ihre Eberswalder Zeit, weil ihre Eltern nämlich beide innerhalb weniger Monate 1943 in Australien verstorben waren. Und die waren dann wirklich mutterseelenallein mit 19 Jahren in Australien und wusste eigentlich gar nicht selber, wer von den Familienmitgliedern überlebt hatte. Und das habe ich dann sozusagen durch die Recherchen herausbekommen, sodass sie auch noch Kontakt zum Teil zu Freundinnen kriegen konnte, zu anderen Familienmitgliedern. Auf der anderen Seite hat sie aber ganz guten Kontakt auch noch gehabt zu anderen Überlebenden. Und den hat sie mir dann vermittelt. Und ja, so kam die Arbeit in die Gänge.
Und inzwischen haben Sie eine ganze Datenbank aufgebaut, die das Leben und die Geschichte von Eberswalder Jüdinnen und Juden dokumentieren. Das sind alles Lebensgeschichten, die Sie hier aufarbeiten. In welcher Form machen Sie das?
Eine Form besteht darin, dass wir natürlich immer noch recherchieren in den verschiedenen Archiven und Datenbanken dieser Welt, die ja glücklicherweise jetzt alle digital sind. Aber diese Recherchen auch wieder zurückgeben in gebündelter Form an unser hiesiges Kreisarchiv. Das ist uns sehr, sehr wichtig, dass diese Recherchen und alles, was wir finden zu der Familie, und das kann ein Adressbucheintrag sein, es kann eine Werbung eines Geschäftes sein, also alles, was sozusagen dazu beiträgt, das Leben einer Person, einer Familie wie so ein Puzzle irgendwie wieder zusammenzufügen, kommt zurück ans Archiv, damit andere nach uns einfach damit recherchieren, arbeiten können. Bei Löwentaz zum Beispiel habe ich gerade in einer Zeitung gefunden von 1933, da gibt es eine Zeitungsnotiz, dass genau vor diesem Haus hier ein Paar von Jugendlichen mit Steinen beworfen wurde. Die sind namentlich nicht erwähnt, aber dadurch, dass ich die Adresse kannte, war mir vollkommen klar, dass es sich nur um Hertha und Hermann Löwenthal handeln konnte. Und solche Geschichten, die wollen wir erzählen und müssen wir auch erzählen, um das auch zu zeigen, was sich hier vor Ort abgespielt hat.
Wenn Sie sagen wir, dann sind Sie das, weil Sie haben ja alles erstmal ins Rollen gebracht ab 2003. Und wer ist das heute noch?
Also ganz enger Partner ist das Kreisarchiv in Eberswalde. Mit denen habe ich von Anfang an sehr, sehr eng zusammengearbeitet, haben uns immer sehr stark unterstützt. Und 2019 habe ich dann eine Initiative gegründet, die Initiative Altisch Kach, vergiss nicht, Spuren jüdischen Lebens in Eberswalde. Wir sind ca. 9 Personen und wir kümmern uns alle gleichermaßen um Pflege der Friedhöfe, wir machen Stolpersteinverlegungen, wir machen Schülerinnen- und Schülerprojekte, Ausstellungen, Publikationen, also alles sozusagen. Viel Arbeit.
Wie sind denn die Reaktionen eigentlich hier in der Stadt? Also Eberswalde hat man lange Jahre mit dem Namen Amadeo Antonio verbunden, der angolanische Vertragsarbeiter, der 1990 hier rassistisch überfallen, erschlagen, an den Folgen dieses rassistischen Überfalls gestorben ist. Aber da hat sich einiges getan, nicht wahr?
Da hat sich auf jeden Fall was getan und das war aber auch ein weiter Weg. Aber wir haben ein starkes bürgergesellschaftliches Engagement aufgebaut. Wir haben die Bürgerstiftung gegründet und ich glaube, durch unsere Arbeit hier haben wir auch zu einer wirklich fest verankerten Erinnerungskultur beigetragen. Aber wie gesagt, es war nicht immer so. Als ich angefangen habe zu recherchieren, war oft sowas wie, müssen wir dann immer wieder mit der alten Geschichte anfangen oder wollen wir die ganze Stadt mit Stolpersteinen zupflastern? Aber wir sind vehement dran geblieben. Letztendlich habe ich dem jetzigen Bürgermeister gesagt, ich möchte gerne ein Statement hören von Ihnen. Ich möchte wissen, wofür steht die Stadt Eberswalde und wie positionieren Sie sich dazu? Wie können Sie uns unterstützen? Und das läuft richtig gut mittlerweile. Also da denke ich, da können wir auch ein gutes Beispiel sein für andere kleine Kommunen. Also dass man weiß, da hat man Leute auch hinter sich und eine Stadtverwaltung hinter sich. Ne? Und das läuft in Eberswalde gut. Wir haben hier auch gemeinsam mit der Stadt einen Kooperationsvertrag geschlossen hinsichtlich der Stolpersteinverlegungen, weil wir einfach das sicher haben wollten, dass es auch in 10 Jahren noch so abläuft, wie es jetzt abläuft und nicht abhängig ist von einzelnen Personen, die uns wohlgesonnen sind oder nicht. Ne?
Sie arbeiten ja auch mit Schulen zusammen. Ich kann mir vorstellen, dass es da doch einige Jugendliche gibt, die sagen, was interessiert mich das, was vor 90 Jahren passiert ist. Wie interessiert man denn Jugendliche für dieses Thema?
Ich glaube, man erreicht Jugendliche, indem man zeigt, dieser Teil der Geschichte hat sich hier in den Straßen abgespielt. Hier an der Stelle, wo wir stehen, sind die Steine geflogen an das jüdische Paar. Oder in deinem Haus, wo du Schüler wohnst, hat vielleicht eine jüdische Familie gewohnt. Und indem wir solche persönlichen Geschichten erzählen, merken wir auch, erreicht es die Jugendlichen. Die recherchieren auch selbst, also wir fahren auch ins Archiv mit denen.
Warum ist es wichtig, dass so detailliert auch an diese Geschichte erinnert wird?
Na, ich denke, wenn wir uns allgemein erinnern an 6 Millionen ermordeten Juden, dann ruft es zwar eine Betroffenheit hervor, aber dieses wirkliche Berühren einer Geschichte passiert dann, wenn ich merke, das hat was mit mir zu tun, das hat was hier mit meiner Stadt zu tun. Und wir fahren sehr gut damit, den Menschen zu zeigen, die jüdische Bevölkerung war ein Teil der Stadtbevölkerung von Eberswalde und niemand war mehr da 1945, vernichtet aus, weg.
Und wie bringt man es an Jugendliche heran, was das mit ihrem Leben heute zu tun hat?
Das ist gar nicht so schwer, weil die Jugendlichen alleine schon oft die Gedanken haben, was hat das eigentlich heute mit Flucht und Vertreibung zu tun? Ja? Was hat das damit zu tun, wenn Länder die Türen zumachen und sagen, hier bei uns nicht? Das haben wir ja bei den jüdischen Familien sehr oft gehabt, dass Schiffe zurückgeschickt wurden, weil Amerika zum Beispiel niemanden reingelassen hat mehr. Und dann fangen die an, auch das zu übertragen in die heutige Zeit. Und auch das Thema Rassismus, warum findet Ausgrenzung statt? Und letztendlich brauchen wir diese Fragen nicht stellen, die kommen oft von alleine drauf.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.